Meine Damen und Herren, die Opfer erleichtern es uns, einen Zugang zu dem lange zurückliegenden Geschehen zu finden. Wir können uns mit Empathie dem Gegenstand nähern. Wir können versuchen, uns in die verfolgten Geschichten hineinzuversetzen und uns einzufühlen. Mit den Opfern können wir uns identifizieren. Zumindest können wir uns wesentlich leichter mit den Opfern identifizieren als mit den Tätern. Die Opfer sind, wie man in der Sprache der Erinnerungskultur zu sagen pflegt, die Opfer sind anschlussfähig. Das heißt, junge Menschen können sich in die Opfer sehr viel leichter hineinversetzen als in die Täter. Das Gleiche gilt für die Widerstandskämpfer und die Retter von Verfolgten der damaligen Zeit, etwa die Judenretter. Sie gelten heute als anschlussfähig. Und ja, selbst die Deserteure der Wehrmacht, die sich in der Regel unter Lebensgefahr dem Vernichtungskrieg entzogen haben, sind heute glücklicherweise zu anschlussfähigen Personen geworden. Wie sich unsere Erinnerungskultur entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, stehen die Opfer ganz im Vordergrund. Manche sagen sogar, sie stehen zu sehr im Vordergrund. Sie wissen selbst, am Volkstrauertag eines jeden Jahres, am 16. November, wird pauschal der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht, so lautet die Formel. Das wird übrigens schon seit den Jahren der Weimarer Republik so gemacht, also fast schon seit einem ganzen Jahrhundert. Durchgeführt werden diese Gedenkfeiern am Volkstrauertag in der Regel an den örtlichen Kriegerdenkmälern. Und manche von diesen sind wegen ihrer kriegsverherrlichenden Ikonografie ja durchaus nicht ganz unbedenklich. Man fragt sich natürlich, welche Personengruppen sind eigentlich gemeint mit der Formulierung den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Offenbar sind unterschiedslos alle gemeint, die in den beiden Weltkriegen umgekommen sind, also Gefallene oder ja besser Getötete, Verstümmelte, Vermisste, Verhungerte, psychisch Vernichtete, im Bombenkrieg getötende Zivilisten, zerstörte Familien. Unklar bleibt, ob das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nur den Angehörigen der eigenen Nation gilt oder ob auch die Toten der vormaligen Feindmächte im Krieg damit gemeint sind, Angehörige einer anderen Nation also. Historisch kritische Betrachtungen darüber, wie es zu den Opfern gekommen ist, wo die Ursachen der jeweiligen Kriege zu suchen sind und wer die Verantwortlichen für diese Kriege waren, dass Opfer überhaupt erbracht werden mussten. Das hört man bei solchen Gelegenheiten wie dem Volkstrauertag eher selten und dabei wäre es doch so wichtig. Es ist einer Initiative des vormaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zu verdanken, dass er in Deutschland im Jahre 1996 den 27. Januar eines jeden Jahres als gesetzlichen Feiertag durchsetzen konnte. Dabei handelt es sich, um genau zu sein, um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, also aller Opfer des Nationalsozialismus, eben nicht nur der Juden, sondern, und ich darf das jetzt mal aus einer Rede des Bundestagspräsidenten Norbert Lammer zitieren, der aufgezählt hat, Juden, Christen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, politisch Andersdenkende, sowie Männer und Frauen des Widerstandes, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene und Deserteure, erwähnt er auch, das war vor 10 Jahren noch nicht denkbar, Greise und Kinder an der Front, Zwangsarbeiter und Millionen von Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Ende des Zitats Lammert. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen diese Opfergruppen ganz bewusst beim Namen genannt, da es ja im Hinblick auf diesen Gedenktag, 27. Januar, gelegentlich Missverständnisse gegeben hat und noch gibt. Manche meinen, es handelt sich um den Holocaust-Gedenktag. Sie haben das sicher selbst auch schon so gehört. Es ist eine Missdeutung des Ganzen. Und diese Missdeutung hat wohl in einem historischen Vorgang seine Ursache, dass nämlich am 27. Januar 1945 das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde und dort im Wesentlichen jüdische Verfolgte befreit wurden. Über den erinnerungspolitischen Sinn des Gedenkens am 27. Januar hat Roman Herzog seinerseits Folgendes gesagt. Es gelte nun 60 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und jetzt zitiere ich ihn, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. Nun, meine Damen und Herren, damit keine Missverständnisse aufkommen, ich halte diese Art des Gedenkens an die Kriegsopfer für durchaus legitim und richtig. Sie entspricht auch den Bedürfnissen sehr vieler Menschen, die den Verlust ihrer Vorfahren und Angehörigen beklagen. Was bei diesen ritualisierten Erinnerungen allerdings auf der Strecke bleibt, ist die Frage, weshalb denn so viele Opfer zu beklagen sind. Es wird viel zu wenig gefragt nach den Verursachern, den Verantwortlichen, nach den Befehlsgebern. Und damit sind wir bei den Tätern. Ich sage es nochmal, ich begrüße es, dass es diese Stolpersteine in Baden-Baden gibt und dass es dieses Begleitprogramm gibt und dass in diesem Begleitprogramm auch daran gedacht wurde, die Täter zu thematisieren. Und auf diese Weise sind sie an meine Person geraten, weil ich mich als einer der relativ wenigen Historiker, die sich mit Täterforschung befasst haben, auch mit einer einzigen Täterbiografie besonders gut auskenne. Und ich freue mich auch darüber, dass die Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart, die ja hier als Mitveranstalter fungiert, dass sie die Einbeziehung von Tätergeschichten in die historisch-politische Erinnerungsarbeit ausdrücklich fördert. Das war durchaus nicht immer so und deswegen möchte ich das so positiv erwähnen. Nun, meine Damen und Herren, bezogen auf die Zeit des Nationalsozialismus muss man sich ganz allgemein klar zu machen versuchen, ohne eine Vielzahl von Tätern auf allen Ebenen der Hierarchie hätte der Holocaust nicht realisiert werden können, hätte auch der Vernichtungskrieg in die Sowjetunion nicht geführt werden können. Aber wer sollte denn als Täter gelten? Eine ganz schwierige Frage. Der SS-Mann, der Polizist, der Wehrmachtssoldat oder der Kollaborateur, der Kriegsgefangene, Juden und russische Zivilisten erschoss, der sich persönlich an Massakern beteiligte oder diese vor Ort befahl. Oder die verantwortlichen Vorgesetzten in der langen Befehlskette bis hinauf zu den maßgeblichen Schreibtischtätern in den Machtzentralen des NS-Regimes. Müssen auch die Zuarbeiter, die Zuschauer, die Mitwisser oder auch die Wegschauer als Täter oder doch als Mittäter angesehen werden, gab es womöglich so etwas wie ein Kollektiv von Tätern, das durch den Willen zur Vernichtung von rassisch definierten Feinden zusammengehalten wurde. Seit jeher und je nach Interessenlage sind diese Fragen ganz unterschiedlich beantwortet worden. Verbreitet war über einen langen Zeitraum hinweg die Sehweise, die erkennbar auf Entlastung zielte. Sie lautete, die Täterschaft ist in Nürnberg beim Hauptkriegsverbrecherprozess und bei den sogenannten Nachfolgeprozessen verhandelt worden. Dort sind die Verantwortlichen verurteilt und bestraft worden. Und ansonsten ist die Sache erledigt. Daher sprechen manche Autoren, die sich mit dieser Materie befasst haben, auch vom Verschwinden der Täter in der Nachkriegszeit. Nun, ich muss diese schwierige Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, heute glücklicherweise nicht selbst in allen Facetten behandeln. Stattdessen biete ich Ihnen eine Fallgeschichte an, die in mehrerer Hinsicht exemplarischen Charakter hat. Hier steht sie, Karl Jäger, Mörder der litauischen Juden, Biografie eines Täters aus der südbadischen Region. Die Judenmorde in Litauen, meine Damen und Herren, fanden im Jahre 1941 statt. Das ist nunmehr 73 Jahre her, drei Generationen her, wenn man die Generation mit 25 Jahren ansetzt. Diese zeitliche Distanz wirft Fragen auf. Sind die historischen Vorgänge von damals nicht längst vergangen und damit erledigt? Haben Sie uns heute noch was zu sagen und gegebenenfalls was? Viele von uns und noch mehr diejenigen, die nicht unter uns sind, sind ja geneigt, bei einem solchen Thema wegzusehen und sich Erfreulicherem zuzuwenden, das es immer gibt, nicht nur zur Adventszeit. Diese Reaktion hat der bekannte Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Primo Levi vorhergesehen. In seinem Buch Ist das ein Mensch? Fragezeichen, Erinnerungen an Auschwitz, das der eine oder andere von Ihnen wahrscheinlich kennt, gab er uns Nachgeborenen im Hinblick auf diese Frage das Folgende zu bedenken. Ich zitiere ihn. Es ist nicht leicht oder angenehm, in diesem Abgrund des Bösen zu graben. Man ist versucht, sich erschaudert abzuwenden und sich zu weigern, zu sehen und zu hören. Das ist eine Versuchung, der man widerstehen muss. Ende des Zitats von Primo Levi, ganz schlicht. Das ist eine Versuchung, der man widerstehen muss. Also widerstehen wir dieser Versuchung und wenden uns dem Thema zu. Das ist das Porträt dieses Mannes, um den es heute geht. Mein Vortrag, meine Damen und Herren, besteht aus drei Teilen. Erstens gehe ich auf die Judenmorde in Litauen im Jahre 1941 aus der Sicht der Täter ein, aus dessen Sicht. In einem zweiten Abschnitt möchte ich das gleiche Mordgeschehen versuchen, aus der Sicht der Opfer zu betrachten, natürlich der überlebenden Opfer. In einem dritten Absatz möchte ich Ihnen einiges zur Biografie dieses SS-Standartenführers Karl Jäger schildern unter der Überschrift, wie ein feinsinniger Musiker zum Massenmörder wurde. Damit beginne ich mit dem ersten Abschnitt. Und das hat zu tun mit diesem Dokument, das ich Ihnen nach und nach etwas erläutern möchte. Dass wir über die Judenmorde in Litauen besser informiert sind als über das vergleichbare Geschehen in anderen Regionen Osteuropas oder Südeuropas, verdanken wir dem dortigen Haupttäter, nämlich dem Führer des Einsatzkommandos 3, SS-Standartenführer Karl Jäger. Für die, die es nicht wissen, sage ich, ein SS-Standartenführer ist gleichzusetzen mit dem Dienstgrad Oberst in der Wehrmacht oder auch in der heutigen Bundeswehr. Jäger war ein pedantischer Protokollant der Exekutionen, die auf seinen Befehl hin und unter seiner Verantwortung durchgeführt wurden. Die schriftlichen Berichte, und das ist einer von Ihnen, lassen den gelernten Kaufmann, den Buchhalter erkennen, aber auch den Karrieristen, der nach seiner eigenen Aussage mit seinen Erfolgszahlen einer in der SS verbreiteten Tendenz folgte, nach oben hin zu glänzen, also anzugeben nach oben hin. Wir können den schriftlichen Bilanzen, die dieser Mann hinterlassen hat, die quantitative Dimension des damaligen Vernichtungsgeschehens entnehmen, wir erfahren ganz genau, an welchem Tag, an welchem Ort in Litauen, wie viele Menschen, welchen Geschlechts und welchen Alters durch Angehörige des EK3, des Einsatzkommandos 3 und ihrer litauischen Helfer erschossen wurden. Das wichtigste Dokument in diesem Zusammenhang ist dieser Bericht. Als geheime Reichssache firmiert er die rote Schrift oben und ist datiert vom 1. Dezember 1941. Die Überschrift lautet Gesamtaufstellung der im Bereich des Einsatzkommandos 3 bis zum 1. Dezember 1941 durchgeführten Exekutionen. Der Bericht wurde von Karl Jäger handschriftlich unterzeichnet. Er umfasst 9 Maschinenseiten, die alle so ähnlich aussehen wie diese Seite hier. Das ist die erste Seite. Und der Bericht insgesamt gilt in der internationalen Holocaust-Forschung als ein Schlüsseldokument, weil es Vergleichbares kaum gibt. In keinem anderen Täterbericht wird das Mordgeschehen so detailliert aufgelistet wie in diesem Jägerbericht. Ihm lässt sich entnehmen, wie das Einsatzkommando 3 unterstützt von einer großen Zahl litauischer Kollaborateure, was man dort bis zum heutigen Tage wenig hören mag, wie diese Männer in der zweiten Hälfte des Jahres 1941 in einer Serie von sogenannten Aktionen, gemeint sind jeweils Mordaktionen, in den unterschiedlichen litauischen Städten und Dörfern systematisch ermordeten. In dem Bericht werden alleine 71 Ortsnamen aufgelistet, in denen das EK3 in der besagten Zeit zuschlug, zum Teil mehrfach zuschlug. In der litauischen Hauptstadt Kaunas gab es 13 solcher Mordaktionen. In Vilna, dem heutigen Vilnius und der heutigen Hauptstadt, sogar 15. Die Massenerschießungen begannen unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und sie setzten sich in den nächsten Monaten in gewissen Abständen fort. Es ist nicht herauszubekommen, ob das irgendeiner Regel folgte. Wahrscheinlich folgte es nur dem Gesetz der souveränen Willkür. Der Höhepunkt der Mordaktionen lag zwischen Mitte August und Ende Oktober 1941. Und das heißt, Litauen war bereits Ende 1941, wie Jäger seinen Vorgesetzten triumphierend in dieser Meldung mitteilen konnte, weitgehend judenfrei, das war ja die Vokabel der damaligen Zeit. Exekutiert wurden nach dieser Aufstellung in den Monaten Juli bis Ende November 1941, und jetzt zeige ich Ihnen die vorletzte Seite, in denen hier addiert wird. Sie können hier unten lesen, 137.346 jüdische Männer, Frauen und Kinder von insgesamt 200.000 Juden, die damals in Litauen gelebt haben. Nicht eingerechnet sind die vielen jüdischen Flüchtlinge aus Polen, die geglaubt haben, in Litauen sei es für sie vielleicht sicherer, die einige Tausend, einige Zehntausend Menschen umfasst haben mögen. Jäger hat im Jahr 1942 diesen handschriftlichen Bericht geschrieben, über den man allein einen abendfüllenden Vortrag halten könnte. Ich weise Sie nur auf die letzte Zeile hin. Dort steht Gesamtzahl 138.272 Ermordete, Exekutierte, heißt es ja oben. Davon Männer 35.000, davon Frauen 35.554, Kinder 34.464. Sie werden sich fragen, warum sind so viele Kinder ermordet worden? Die Antwort lautet, die Täter, in diesem Fall die SS-Kommandeure, befürchteten, in den Kindern könnten ihnen zukünftige Rächer erwachsen. Und aus diesem Grunde hat man sie gleich mitermordet. Das bedeutet, die Juden dieses kleinen baltischen Landes Litauen wurden zu einem sehr frühen Zeitpunkt vernichtet, noch vor der berüchtigten Wannsee-Konferenz, die am 20. Januar 1942 in Berlin stattfand und an der hochrangige Vertreter des NS-Regimes und der SS zusammenkamen, um den Holocaust europaweit zu organisieren und das arbeitsteilige Vorgehen dabei zu koordinieren. In dem vorhin gezeigten Bericht vom 1. Dezember 1941 prahlte Jäger nach oben hin mit der unvorstellbar hohen Zahl von 137.000 ermordeten Juden. Gleichzeitig zeigte er sich auch unzufrieden. Wenn er alleine zu entscheiden gehabt hätte, schreibt er hier an seinen Vorgesetzten, dann wäre er noch radikaler vorgegangen und hätte noch vor dem Jahreswechsel 1941-42 sämtliche litauischen Juden ausgerottet. Dieses schrieb er an seinen Vorgesetzten, den Kommandeur der Einsatzgruppe A, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei, Dr. Walter Stahlecker, der hatte seinen Sitz in Riga in Lettland und dem unterstand auch dieses Einsatzkommando 3. Jäger erklärte ihm gegenüber, er hätte am liebsten auch die noch am Leben gebliebenen litauischen Arbeitsjuden, das Wort aus der damaligen Zeit, einschließlich ihrer Familien umgelegt. Umgelegt ist das Wort von Jäger in diesem Bericht. Mit Arbeitsjuden, meine Damen und Herren, waren diejenigen jüdischen Ghettobewohner gemeint, die teils freiwillig, teils gezwungenermaßen Arbeitsleistungen für die deutsche Wehrmacht und für die deutsche Zivilverwaltung errichteten. Aber, so klagte Jäger seinem Vorgesetzten, Wehrmachtsbehörden und Zivilverwaltungsstellen seien ihm in den Arm gefallen und hätten weitere Massenexekutionen verhindert, weil sie nach wie vor dringend deren Arbeitskraft benötigten. Es war also reine Nützlichkeitserwägungen zu verdanken, dass vorläufig noch etwa je 15.000 Juden in den litauischen Großstädten Vilnius und Kaunas und noch knapp 15.000 in der Stadt Šiauliai, auf Deutsch Schaulen, vor dem Zugriff der SS bewahrt werden konnten. So viel zu den Judenmorden in Litauen in der zweiten Jahreshälfte 1941 aus der Sicht der Täter. Über den Verlauf der Judenmassaker in Osteuropa wissen wir wenig, manchmal gar nichts, wenn keines der Opfer überlebt hat. Aber in gar nicht so wenigen Fällen konnte ein Opfer oder manchmal sogar mehrere eine Massenerschießung überleben. Diese konnten dann flüchten und der Nachwelt berichten. Auch in Kaunas, wo sich im Wesentlichen das abspielte, worüber ich heute Abend rede, auch in Kaunas hat ein jüdischer Junge überlebt. Sein Name ist Kuki Koppelmann. Er, sein Freund Soliganor und der jüdische Ghetto-Polizist Jehoshua Rosenfeld, sie sind davongekommen. Und mittels ihrer Augenzeugeberichte kann ich über das Mordgeschehen in Kaunas, das ja uns bislang nur in den nüchternen Zahlen der Täter entgegengetreten ist, aus der Sicht der Opfer berichten. In der Kette der Mordaktionen in Litauen in der zweiten Jahreshälfte 1941 sticht die sogenannte Große Aktion, vom 29. Oktober 1941 heraus. Wie wir dem vorhin gezeigten Jägerbericht entnehmen können, wurden an diesem Tag in Kaunas im 9. Vor, das außerhalb der Stadt lag, 2007 männliche Juden, 2920 Jüdinnen, 4273 Judenkinder, also insgesamt 9200 Menschen ermordet an einem einzigen Tag. Sie galten in den Augen der SS als unnütze Esser. Das war der Grund, warum man sie zu diesem Zeitpunkt ermordet hat. Also 9200 Menschen an einem Tag, das ist eine so große Zahl von Opfern, dass sie unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Und hätten wir nicht diese Augenzeugenberichte, so hätten wir eigentlich gar keine rechte Vorstellung, was das bedeutet, was in diesem Täterbericht uns entgegengetreten ist. Am Vorabend der sogenannten großen Aktion sortierten Angehörige der SS auf dem Demokratu-Platz im Ghetto von Kaunas diese sogenannten unnützen Esser aus. Wie der jüdische Ghetto-Polizist Rosenfeld berichtet, war der Kommandeur des Einsatzkommandos 3, Karl Jäger, auf dessen Befehl die ganze Vernichtungsaktion zurückging, bei diesem Selektionsprozess teilweise persönlich präsent. Hier ist die Zeugenaussage des besagten Polizisten. Für eine halbe bis volle Stunde war am Vormittag auch Jäger zugegen gewesen. Er stand nur da und schaute sich die Sache an. Ich hatte Jäger bis dahin noch nicht gesehen. Lipzer, ein Freund von ihm, der ihn gut kannte, weil er das Arbeitskommando für die Gestapo-Dienstgebäude führt. Lipzer sagte mir, das ist der Jäger. Die Person, die mir von Lipzer als Jäger benannt worden ist, habe ich als groß und kräftig in Erinnerung. Er trug SS-Uniform mit Schirmmütze. An die Rangabzeichen kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß noch, dass Jäger SS-Standartenführer gewesen ist. Also so ungefähr, so ein Bild hatte er wohl vor Augen. Um die weiteren Vorbereitungen zu dem geplanten Vernichtungswerk, über die weiteren Vorbereitungen berichtet der jüdische Ghetto-Polizist Rosenfeld das Folgende. Die Ausgesonderten hatte man zunächst durch eine besonders dafür geschaffene Öffnung des Ghettozauns in hunderter Gruppen in das kleine Ghetto gebracht, wo sie übernachteten. Am nächsten Morgen konnten wir beobachten, wie die Ausgesonderten in Gruppen zum 9. Vor geführt wurden. Von dort her waren den ganzen Tag sowie die ganze Nacht hindurch Schüsse zu vernehmen. Ende des Zitats Rosenfeld. Der jüdische Junge Soliganer, der am 28. Oktober zusammen mit seiner Familie die Selektion überstanden hatte, konnte im Morgengrauen des kommenden Tages den Beginn des Todesmarsches der 9000 zur Ermordung Bestimmten vom Fenster seiner Ghettowohnung aus beobachten. Er berichtet darüber das Folgende. Im grauen Licht der Morgendämmerung sahen wir eine endlose Kolonne Menschen den Berg hinausgehen in Richtung Vor 9. Eine kilometerlange Menschenschlange, das hatte nichts von der Grausamkeit der vielen blutigen Szenen, die ich bisher gesehen hatte, und war dennoch tausendmal schlimmer. Eine unerklärliche Kraft trieb uns zum Ghettozaun, wo schon andere sich versammelt hatten. Bewaffnete Litauer säumten beide Seiten der Straße, soweit das Auge sehen konnte, bereit, jeden zu erschießen, der zu fliehen versuchte. Es ist unmöglich, die Klagen jener zu beschreiben, die ihre Verwandten erkannten. Die Kolonne war so lang, dass der Todesmarsch von Tagesanbruch bis mittags dauerte. Doch wir ertrugen es nicht lange und stolperten vorher davon, obwohl das Vor 9 wenige Kilometer entfernt lag, hörten wir das unmissverständliche Geknatter von Maschinengewehr. Über das entsetzliche Mordgeschehen, das sich an jenem 29. Oktober 1941 im abgelegenen 9. Vor von Kaunas abspielte, hatten die beteiligten Täter strengstes Stillschweigen zu bewahren. Gleichwohl gibt es anschauliche Informationen über die Exekutionen. Denn von den Tausenden, die umgebracht wurden, hat der Cookie Kopelmann überlebt und der Nachwelt Bericht erstattet. Cookie Kopelmann war ein 13-jähriger Junge. Von seinem Freund und Altersgenossen Soliganor wird er als ein hochbegabtes Wunderkind geschildert. Seine Mutter hieß Vera Schor. Sie war eine berühmte Geigerin und sein Vater war ein bekannter Schachspieler. Cookie hatte von beiden Elternteilen das Talent geerbt. Er war Junior-Schachmeister, ein begabter Geiger und außerdem ein sehr guter Stepptänzer. Nach dem Massaker tauchte Cookie zur nächtlichen Stunde in einem viel zu großen, merkwürdig riechenden Mantel bei seinem Freund Solly auf in Kaunas. Ihm erzählte er, was nach dem Eintreffen der Teilnehmer des Todesmarsches im 9. Vor geschehen war. Und das zitiere ich Ihnen. Deutsche und litauische Wachen standen am Eingang mit Hunden. Können Sie hier erkennen auf dem Bild, sind mehrere Hunde zu sehen. Die an der Leine zerrten, knurrten und wild bellten. Wir wurden durch die Tore getrieben. Im Hof standen Lastwagen mit laufenden Motoren. Manchmal hatten sie Fehlzündungen und das klang wie Schüsse. Ein junger deutscher Offizier sprach uns an: Ihr werdet in Arbeitslager im Osten gebracht. Jetzt gibt's erstmal eine Dusche und dann bekommt ihr Arbeitskleidung. Zieht euch aus und legt eure Kleider hier ab. Er sprach in ganz zivilem Ton und trotz allem, was wir über diesen Schreckensort schon wussten, ließen wir uns von ihm überzeugen. Doch jeder noch so kleine Hoffnungsfunke war zunichte, als wir die lange Maschinengewehrsalve hörten. Und die Schreie, die Deutschen hatten es auch gehört und sie richteten jetzt ihre Gewehre auf uns. Tempo, ihr Juden, ausziehen und ab in die Dusche, rief ein Offizier. Was ihr da hört, sind nur die Fehlzündungen der Laster. Doch niemand bewegte sich, niemand schien fähig, einen Muskel zu rühren. Ruhig ging der Offizier auf einen älteren Mann zu, der in seiner Nähe stand, hob die Luger-Pistole und schoss ihm ins Gesicht. Ein Kopf platzte und das Hirn spritzte in den Dreck, als er zu Boden fiel. Plötzlich zogen sich alle ganz schnell aus. Wenn du dem Tod so nahe bist, ist jede Minute kostbar, als würde die nächste Sekunde die Begnadigung bringen können. Schließlich standen wir alle nackt da und bedeckten unsere Scham mit den Händen und zitterten in der Kälte. Dann fuhr der Cookie Koppelmann in seinem Bericht folgendermaßen fort. Auf Befehl eines Offiziers gingen die Deutschen und Litauer auf uns los. Lauft, lauft, ihr Judenschweine, riefen sie und schlugen uns mit Stöcken und Gewehrkolben. Die Hunde stürzten sich auf die Langsamen und rissen ihnen das Fleisch aus Beinen und Gesäß. In wilder Panik begannen wir zu rennen, die Wachen und die Hunde hinter uns her. Man konnte sehen, wie die Körper dampften, als sie uns um die Mauer jagten. Dann bogen wir um eine Ecke und sahen Dutzende und Aberdutzende von Maschinengewehren rings um ein offenes Feld aufgestellt. Sie feuerten in eine riesige Grube. Ich hörte, wie darin geschrien wurde. Ich wurde fast verrückt vor Angst. Ich wollte stehen bleiben, weglaufen, fliehen. Doch eine Masse wildstürmender, nackter Körper drängte sich um mich wie eine Zwangsjacke. Der junge Cookie Koppelmann, der 13-Jährige, erlebte nun das Morden aus nächster Nähe als einer der zum Tode Geweihten und er berichtet darüber folgendermaßen. Deutsche und Litauer mit aufgekrempelten Ärmeln und mit roten Gesichtern luden und schossen in die Menge. Aus ihren Gewehrläufen blitzte es gelb, ein Schleier aus blauem Rauch trieb über dem Feld. Es war eine Höllenszene, heisere Rufe, schrilles Frauengeschrei, brüllende Kinder und Babys, Hundegebell. Es stank nach Schweiß und Pisse und Scheiße. Ich sah einen bärtigen Mann an der Grube stehen, die Fäuste gegen den Himmel erhoben. Juden, schrie er, da ist kein Gott, da oben sitzt der Teufel. Er sah meinem alten Rabbi sehr ähnlich, Blut strömte an seinem Körper hinunter und sie schossen unentwegt auf ihn, aber er blieb da stehen und schrie in den Himmel. Wir hatten die Grube erreicht, da lagen tausende von Körpern, einer auf dem anderen, die wandten sich und schrien und flehten die Deutschen an, es endlich zu Ende zu bringen. Es war die Hölle, die Hölle. Cookie wurde in die Grube mit hineingerissen und dort lebendig begraben, eingezwängt zwischen vielen Leichen, konnte sich allmählich von ihnen befreien, und aus der Grube herausschleppen. Die Mörder saßen derweil ihm vor und besoffen sich. Cookie fand den Kleiderstoß, den die Todgeweihten zurückgelassen hatten, suchte sich einen großen Mantel heraus und floh in die Felder des Kaunasser Ghettos. Ja, das ist dieser sehr eindrucksvolle und ziemlich einmalige Bericht über den Ablauf eines solchen Massakers aus der Sicht eines Opfers. Und nun, meine Damen und Herren, wechseln wir wieder die Szene. Und ich komme zu dem dritten Teil meines Vortrages, in dem ich Ihnen etwas über die Biografie dieses Mannes schildere, der durch seine Position, die er als Kommandeur des EK3 hatte, besondere Verantwortung auf sich geladen hat. Jäger war der Kommandeur einer kleinen, etwa 130 Köpfe starken SS-Polizeitruppe. Das waren ja alles Polizisten formal. Und diese Polizeitruppe operierte de facto als ein Mordkommando. Nun zeigt die Biografie dieses Mannes, dass er von seiner anthropologischen Ausstattung her keineswegs eine Bestie in Menschengestalt war oder etwa ein geisteskranker Verbrecher. Vielmehr haben wir es mit einem scheinbar ganz normalen, auf einigen Feldern sogar überdurchschnittlich begabten Menschen zu tun. Allen, die ihn vor dem Zweiten Weltkrieg gekannt haben, nötigte er Respekt ab. Seine Mitbürger im Schwarzwaldstädtchen Waldkirch schildern ihn als einen feinsinnigen Mann, musikalisch begabt, charakterfest, immer korrekt, politisch engagiert und führungsstark. So kannten sie ihn und so schätzten sie ihn. Als diese Zeitzeugen dann Jahrzehnte nach dem Krieg davon erfuhren, dass ihr Held von ehedem ein höherer SS-Offizier war, der zum Henker des litauischen Judentums wurde, nahmen sie instinktiv eine Abwehrhaltung ein, in der ungläubiges Entsetzen und Angst mitschwangen. Sie fragten sich, ist das wirklich der gleiche Mann, den wir vor 1936 gekannt haben, der in unserem Städtchen gelebt hat und der hier so hohes Ansehen genossen hat? Eine ältere Waldkircher Bürgerin versuchte den offensichtlichen Widerspruch zwischen ihrem persönlichen Bild von Karl Jäger und seinen späteren Untaten zu erklären und gleichzeitig zu entschuldigen. Sie sagte, er war nicht ein Mann von Radikalismus, sondern vom Verhandeln und Verstehen und von Gerechtigkeit. Als normaler Mensch kann man so etwas, gemeint sind die Judenmorde in Litauen, als ein normaler Mensch kann man so etwas ja nicht machen. Drum manchmal gibt es auch Zweifel, ob alles stimmt. Aber es ist ja dokumentarisch belegt. Und trotzdem muss man sagen, da hat eben der Satan regiert. Ende des Zitats dieser Waldkircher Mitbürgerin. Nun ist der Historiker gehalten, nicht an metaphysische Deutungsversuche dieser Art zu glauben, in sie zu flüchten, sondern Erklärungen in der Biografie eines solchen Menschen zu suchen, dessen Leben ja nicht zufällig in das Zeitalter der Extreme fällt, wie das der britische Historiker Eric Hobsbawm ausgedrückt hat. Und er meinte damit die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts mit seinen beiden Weltkriegen und mit dem Holocaust. Man kann die positiven Charakterisierungen des Karl Jäger durchaus als eine zutreffende Beschreibung seiner Person betrachten, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dann stellt sich die Frage ja umso dringlicher, welche Einflüsse und welche Umstände waren eigentlich erforderlich, um diesen Mann mit seinen vielen guten Anlagen zum Massenmörder werden zu lassen. Karl Jäger wurde 1888 in Schaffhausen am Rhein geboren, auf Schweizer Gebiet, ganz nahe an der deutschen Grenze. Er kam als dreijähriges Kind bereits mit seiner Familie nach Waldkirch. Dort war der Vater Dirigent der Stadtmusik. Als Kind und als Jugendlicher wuchs Karl Jäger, soweit erkennbar, in einer wohlgeordneten bürgerlichen Familie auf. Allerdings verlor er früh seine Mutter durch Selbsttötung. Wahrscheinlich war die Frau depressiv, genaueres wissen wir nicht. Karl Jäger genoss eine katholische Erziehung. Er bekam eine gute Berufsausbildung. Er lernte mehrere Musikinstrumente, den Orchestrionbau und Kaufmännisches dazu. Er heiratete eine Tochter aus einem mittelständischen Unternehmen in Waldkirch, das ebenfalls im Orgelbau tätig war. Und damit gelang ihm bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ein beachtlicher sozialer Aufstieg. Parallel zu seiner musikalischen Ausbildung wurde der junge Karl Jäger mit dem obrigkeitsstaatlichen und militaristischen System seiner Zeit vertraut gemacht, wie es ja im Bildungswesen des kaiserlichen Deutschlands gerade auch in der Musikerziehung verbindlich war. Darin bildeten Werte wie Pflicht, Ordnung, Gehorsam, Vaterland und Gottesfurcht zentrale Orientierungspunkte, also ebenso das Leitbild des kriegerischen Mannes. Früh lernte Karl Jäger auch das militärische Milieu kennen und als Schule kriegerischer Männlichkeit schätzen. Er wollte halt nicht nur der feinsinnige Musiker sein, er wollte auch dem Männlichkeitsideal seiner Zeit nacheifern. Vor dem Ersten Weltkrieg hat Karl Jäger mehrfach freiwillige Militärdienstübungen abgeleistet, bis schließlich der Kriegsbeginn 1914 kam. Da war er 26 Jahre alt und er erhielt den Gestellungsbefehl. 4 lange und gewiss sehr prägende Jahre leistete Jäger Kriegsdienst im deutschen Heer, zumeist vorne an der Front. Er muss vielfach Todesgefahren erlebt haben und wahrscheinlich wurde ihm auch das Töten von Feinden zur selbstverständlichen Pflicht. Der mehrjährige Kriegsdienst stumpfte ihn mental ab, nicht anders, als dass das bei Millionen anderer Männer auch der Fall war. Der Kriegsdienst entfremdete ihn von seinen früher ausgeübten zivilen Tätigkeiten und ließ, wie die Psychologen sagen, die männlich-kriegerischen Anteile seiner Persönlichkeit überhand nehmen. Jäger verwandelte sich durch die langen Kriegsjahre nicht etwa zum Pazifisten, wie das bei einem Teil der deutschen Frontsoldaten der Fall war, und die haben eben immerhin auch nach Millionen gezählt. Vielmehr deutete er das kriegerische Geschehen ganz im Sinne der deutschen Nationalisten, die darauf beharrten, dass Deutschland gegen eine Welt von Feinden tapfer, aufopferungsvoll und erfolgreich gekämpft hatten, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben sei, dass die sogenannten Novemberverbrecher das Vaterland verraten und so die Niederlage herbeigeführt hätten, dass der Diktatfrieden von Versailles nur ein vorübergehender Zustand sein könne und in die Zukunft gedacht, dass Deutschland so bald als möglich einen neuen kriegerischen Anlauf zur Verbesserung seiner Position in der Welt unternehmen müsse. Da die Demokratische Republik von Weimar einen solchen zweiten Griff nach der Weltmacht nicht bot, war Jäger ein erklärter Gegner der Republik, ja ein Verächter der Republik. In der Nachkriegszeit schloss er sich schon bald militärischen Untergrundformationen an, der illegalen Schwarzen Reichswehr, in der rechtsradikales, gewaltverherrlichendes und antisemitisches Gedankengut zu Hause war. Mit dieser Liaison mit den rechtsradikalen paramilitärischen Vereinigungen blieb er der militaristischen Welt der kriegerischen Gewalt auf das Engste verbunden und seine musikalische Vergangenheit, wenn man so sagen darf, trat immer mehr in den Hintergrund. Bei all diesen deutschen Nationalisten jener Zeit waren es die Juden, die Demokraten und die Pazifisten, die als Feinde des wahren Deutschen auftraten. So dachte auch Jäger. Das ist deswegen wichtig, weil man daran sehen kann, Feindbilder musste ein solcher Mann nicht erst in der Nazizeit lernen. Die brachte er bereits aus den Jahren der Weimarer Republik mit. Jägers politische Ansichten scheinen sich nach dem Ersten Weltkrieg so weitgehend mit der Weltanschauung Adolf Hitlers gedeckt zu haben, dass er sich schon im Jahr 1923, als die NSDAP noch eine Splitterpartei war, dazu entschloss, ihr als Mitglied beizutreten und ihr damit, wie man dann später sagte, als alter Kämpfer zu dienen. Als er beitrat, war Jäger 35 Jahre alt. Ja, er diente seiner Partei in der Weise, dass er in seinem Heimatstädtchen Waldkirch eine NSDAP-Ortsgruppe gründete und sich als Hitler des Elztals bezeichnen ließ und dass er Anfang der 30er Jahre zudem einen SS-Sturm aufbaute. Sturm ist sowas wie eine Kompanie, der sich alsbald 100 junge Männer anschlossen. Und da ist wiederum wichtig zu wissen, es waren die jungen Männer aus den guten Familien Waldkirchs. Und Jäger hat damit geprahlt, dass sich sein Waldkircher SS-Sturm mit jeder vergleichbaren SS-Formation im Südwesten Deutschlands messen konnte. Und wahrscheinlich ist diese frohe Botschaft auch eines Tages bis nach Berlin gedrungen. Das Engagement Karl Jägers für die NSDAP und die SS fiel in eine Zeit, in welcher er durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 folgende seine Position als Prokurist einer Firma für den Bau von mechanischen Musikinstrumenten einbüßte und als er arbeitslos wurde. Er suchte mehrere Jahre lang eine neue Zukunftsperspektive und wurde schließlich in der Weise belohnt, dass sie seinen politischen Intentionen voll entsprach. Kein geringer als Himmler holte ihn nämlich 1936 als hauptamtlichen SS-Offizier in das Reichssicherheitshauptamt. Jäger war zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Er arbeitete in der Folgezeit im RSHA und in anderen Behörden der SS-Organisation. Er erhielt eine gute dienstliche Beurteilung nach der anderen und avancierte rasch vom Hauptsturmführer gleich Hauptmann zum Standartenführer gleich Oberst. Innerhalb von nur 4 Jahren machte er also eine ganz bemerkenswerte Karriere, die ihn fest an die SS und an den Staat Hitlers band. In Speziallehrgängen wurde er ideologisch auf seine spätere Tätigkeit als Offizier des Sicherheitsdienstes der SS im Kriege vorbereitet. Nun sind wir im Juni 1941, als der Krieg gegen die Sowjetunion begann. Zu dieser Zeit rief Reinhard Heydrich, der Stellvertreter Himmlers als Chef des Reichssicherheitshauptamtes, 50 SS-Offiziere zu sich, zu denen auch Karl Jäger gehörte. Heydrich gab diesen SS-Führern eine allgemein gehaltene Einweisung in das, was sie zukünftig zu tun hatten. In dem bevorstehenden Krieg gegen die Sowjetunion, sagte Heydrich, wird es darum gehen, die Juden im Osten zu vernichten. Auf genauere Befehle als diesen hat sich Jäger auch später nie berufen. In seiner neuen Rolle als Chef des Einsatzkommandos 3 hielt er es für seine Pflicht, den Orientierungen seiner Vorgesetzten unbedingt gehorsam zu leisten, auch wenn die Ausführung dieser Pflicht die Ermordung vieler tausender litauischer Juden bedeutete. Pflichtgefühl und Gehorsam stellten für Jäger auch in der Mordphase seiner SS-Laufbahn das Korsett für sein Denken und Handeln dar. Er fühlte sich immer als Soldat, hat er mehrfach betont. Seit der eben zitierten Ansprache vom Juni 1941, Ansprache Heydrichs, stand für Jäger fest, und jetzt zitiere ich ihn wörtlich aus einer Aussage nach dem Kriege gegenüber einem Kriminalkommissar. Seitdem stand für ihn fest, dass die Juden im Osten erschossen werden müssten. Ich sah diese Äußerung Heydrichs als bindenden Befehl dafür an, dass bei der Aufnahme meiner Tätigkeit im Osten die Juden zu erschießen seien. Ein wichtiges Motiv für das Handeln Jägers war also der Befehl. Ein weiteres Motiv war ideologischer Natur. Seit langem galten ja nicht nur in der SS Juden und Bolschewisten als die Todfeinde Deutschlands, daher das Propagandaschlagwort vom jüdischen Bolschewismus. Die Juden wollten, so wurde behauptet, Deutschland und die Deutschen vernichten, und daher mussten sie selbst vernichtet werden. Mit Hilfe dieser Theorie verwandelte sich somit im Hinterkopf der Täter der Vernichtungsprozess in eine Art von Präventivkrieg. So absonderlich eine solche Sinngebung für das Vernichtungswerk aus heutiger Sicht erscheinen mag, damals hatte es handlungsleitende Kraft. Als ein SS-Offizier, der eine ganze Generation älter war als andere Polizeioffiziere der SS in vergleichbaren Stellungen, mochte Jäger das Gefühl haben, er müsse sich besonders radikal geben, um nach oben hin zu glänzen, wie er sich ausdrückte. Daher ließ er die litauischen Juden schneller und gründlicher ermorden, als dies in anderen Regionen Osteuropas der Fall war. Und so gesehen waren die Judenmorde in Litauen tatsächlich ein Testlauf für alles Spätere. Von seinen Untergebenen verlangte Jäger, wie vielfach belegt ist, bedingungslosen Gehorsam, aber gleichzeitig ließ er ihnen auch Handlungsspielräume. Er bestand rigoros auf seinen Kompetenzen, ließ keinen Widerspruch zu und verfolgte die Devise, dass sich ausnahmslos alle Mitglieder seines Einsatzkommandos, ob sie nun in der Schreibstube saßen oder das Essen zubereiteten, eingeschlossen er selbst, alle mussten sich an den Exekutionen persönlich beteiligen. Warum machte man das so? Durch das Mitschießen sollte sich eine Gemeinschaft im Verbrechen bilden, und sie hat sich gebildet, und sie hat ja lange über die Zeit des Kriegsendes 1945 hinaus ihre Wirksamkeit entfaltet. Als Kommandeur des EK3 und Kommandeur der Sicherheitspolizei Litauen war Jäger nicht nur ein Bürokrat und ein Schreibtischtäler, Täter, der Befehle gab und in seinem Büro die eingehenden Meldungen über die Exekutionen entgegennahm. Im Rahmen der ihm obliegenden Dienstaufsicht fuhr er auch immer wieder an die Einsatzorte des EK3 und sah dort die Folgen seiner Befehle: Erschießungen, Leichenberge, Massengräber, ermordete Männer, Frauen und Kinder. Das heißt, Jäger war keineswegs ein Exzesstäter, der Lust am Töten hatte oder den das Miterleben solcher Massenexekutionen fasziniert hätte. Was ihn vorantrieb, war etwas anderes. In den Opfern seiner Vernichtungspolitik sah er zunehmend weniger die einzelnen Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts mit ihren individuellen Fähigkeiten, sondern er sah in ihnen einen Bevölkerungsteil Litauens, der, wie es durch das antisemitische und antibolschewistische Feindbild definiert war, der schon entmenschlicht wurde und nun zur Ausrottung freigegeben war. Es ist bekannt, meine Damen und Herren, dass die Mordschützen reichlich von der Droge Alkohol Gebrauch machten, um ihre widerstrebenden Gefühle auszuschalten. Das heißt, an Abenden nach einem Massaker gab es unendliche Mengen von Wodka, und die SS-Leute und ihre litauischen Helfer konnten dadurch sich beruhigen. Über Jäger wissen wir, dass er sich an diesen Alkoholexzessen nicht beteiligt hat, dass ihn aber sehr wohl Albträume geplagt haben, in denen immer wieder ermordete jüdische Frauen und Kinder auftauchten. Das ist sehr interessant zu sehen. Diese seelischen Reaktionen können als ein Beleg dafür angesehen werden, dass das alte Moralsystem, das Karl Jäger im Zuge seiner langjährigen christlich-katholischen Erziehung vermittelt worden war, nach wie vor in ihm steckte, und dass die neue rassistische Vernichtungsmoral, die die SS ihm abforderte, noch nicht in der Lage gewesen ist, die alte Moral vollständig zu verdrängen, sodass wir uns also die Vorstellung machen können, im Kopf eines solchen Menschen haben zwei verschiedene Moralsysteme miteinander konkurriert. So war das auch bei vielen anderen Menschen. Und ausschlaggebend war dann meistens, was bringt mich in der Karriere weiter voran. Wir kommen nun in die Nachkriegszeit. Nach dem Kriege führte Karl Jäger 14 Jahre lang, von 1945 bis 1959, ein zurückgezogenes Leben als Landarbeiter im Odenwald in der Nähe von Heidelberg. Als er im Jahr 1959 polizeilich gesucht und gefasst wurde, und als er begriff, dass die Kriminalbeamten, die ihn jetzt verhörten, über sein mörderisches Tun in Litauen sehr gut informiert waren, da hängte er sich in seiner Zuchthauszelle auf. Der dortige Arzt sprach in diesem Zusammenhang von einem Bilanzselbstmord. Man stellt sich die Frage, ob bei dem Rückzug aufs Land, übrigens unter richtigem Namen, und der Selbsttötung, ob da Reue im Spiel war. Die Angaben, die Jäger in seinen letzten Lebenstagen gegenüber dem vernehmenden Kriminalbeamten machte, bestätigen diese Annahme. Es könnte Reue gewesen sein, in keiner Weise. Der ehemalige SS-Offizier konnte es sich nicht dazu durchdringen, die Verantwortung für die Ermordung der litauischen Juden zu übernehmen. Stattdessen schob er sie auf seine Untergebenen ab, was ja mit das Schäbigste ist, was ein Vorgesetzter machen kann. Er leugnete seine eigene Rolle als Befehlsgeber und er ließ keinerlei Reue erkennen. Abschließend erklärte er einem Kriminalbeamten, dass er sich wörtlich jetzt wegen der durchgeführten Erschießungen in Litauen nicht schuldig fühle. Mit dieser demonstrativen Unbußfertigkeit verpasste Jäger auch seine letzte Chance, in Trauer an die Opfer zu denken. Stattdessen erging er sich in Selbstmitleid über sein eigenes schweres Schicksal. Auch in diesem Punkt, meine Damen und Herren, unterschied sich Jäger nicht von anderen NS-Tätern seines Kalibers, die sich in den Jahrzehnten nach dem Kriege vor Gerichten äußerten. In ihnen war auch noch immer das Gefühl lebendig, das ihnen Heinrich Himmler in seiner berühmten Posener Rede am 4. Oktober 1943 vermittelt hatte, bei der Ermordung der Juden anständig geblieben zu sein. Das war ja das Kernstück dieser Himmler-Rede, bei der Ermordung der Juden anständig geblieben zu sein. Diese Täter hatten auch in den Nachkriegsjahrzehnten keinerlei Mitleid mit den Opfern und sie hatten, merkwürdig genug, keine persönlichen Schuldgefühle. Sie zeigten keine Bereitschaft zur Übernahme einer individuellen Verantwortung und sie hielten an der Überzeugung fest, auch Befehle von oben und zugleich im Dienste einer geschichtlichen Notwendigkeit gehandelt zu haben. So drängt sich, meine Damen und Herren, zum Abschluss dieser Täterbiografie einmal mehr das Bild vom dünnen Eis der Zivilisation auf. Es brach im Zeitalter der Extreme unter dem Ansturm der kriegerischen und genozidalen Vernichtungspolitik Hitler-Deutschlands auf breiter Fläche ein. Trotz einer 2000-jährigen christlichen Tradition brachte die nun einsetzende Entwicklung eine Vielzahl von Menschen wie diesen Karl Jäger hervor, die sich selbst als ganz normal betrachteten. Es mag etwa 200.000 deutsche Täter und Helfer in den eroberten Ländern gegeben haben. Unter ihnen gab es Zahnärzte und Opernsänger, Lehrer und Schulschwänzer, Juristen, einen Universitätsprofessor, Jüngere, Ältere. Es gab unter ihnen Katholiken und Protestanten. In der Regel kamen diese Männer nicht etwa von den Rändern der Gesellschaft, sondern aus der Mitte der deutschen Gesellschaft, und die meisten von ihnen hatten eine akademische Ausbildung. Der feinsinnige Musiker Karl Jäger, der 1941 zum Massenmörder wurde, fällt somit keineswegs aus dem Rahmen des Gruppenprofils deutscher Täter auf der Führungsebene der SS. Damit können wir zum Abschluss noch einmal den Bogen zu der Frage schließen, die ich eingangs gestellt habe, ob eine solche Tätergeschichte uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Und ich möchte sie gar nicht selbst beantworten, sondern möchte einen Mann zu Wort kommen lassen zum Schluss, der Yehuda Bakon heißt, der Holocaust-Überlebender ist und der als Zeuge im Auschwitz-Prozess von 1963 den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer auf den Weg gebracht hat, gewesen ist. Yehuda Bakon hat die Frage, was uns das heute noch zu sagen hat, so beantwortet, und damit beschließe ich meinen Vortrag. Niemand ist absolut böse. Jeder hat einen Funken Menschlichkeit in sich. Jeder Mensch muss vorsichtig sein, denn jeder kann in seinem Leben in die Hölle abrutschen. Der Abgrund ist eine Gefahr für uns alle. Und jetzt danke ich Ihnen, dass Sie so lange aufmerksam zugehört haben. Vielen Dank.